herzlich willkommen zu der heutigen Ausstellungseröffnung mit dem Titel Fluchtlinien von Günter Lietzmann. Mein Name ist Katrin Apelt, gemeinsam mit meiner Kollegin Laura Heder bin ich bei KAGA für das Kulturprogramm und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wir haben gemeinsam mit Günter Lietzmann diese Ausstellung hier gehängt und alles drumherum organisiert. Der Fotograf Günter Lietzmann ist heute Abend auch hier anwesend und wird selbst auch noch etwas zu der Entstehung der Arbeiten sagen, aber vor allem auch zu der Situation im Mittelmeer und den Ursachen dafür. Das ist ihm besonders wichtig. Ja, zudem ist auch meine Kollegin Barbara Fritz und ich glaube auch noch andere Kolleginnen aus dem Flüchtlingsbüro anwesend, die dann zu Fragen in der anschließenden Diskussion noch zur Verfügung stehen. Zudem werden auch noch Mitglieder der Gruppe Solinet Hannover etwas zu ihrer Arbeit erzählen und wie man sich engagieren kann. Außerdem freuen wir uns besonders, dass einige Menschen, die sich von Herrn Lietzmann porträtieren lassen haben, hier heute Abend auch anwesend sind und selbst auch noch zum Teil ihren eigenen Text, der hier auch ausgestellt ist, vortragen werden oder was zu ihrer aktuellen Situation sagen möchten. Sie sind hier heute bei KAGA. Viele kennen den Verein wahrscheinlich schon. KAGA bedeutet auf Persisch Werkstatt. Der Verein ist ein Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit und wurde in den 80er Jahren von Exil-Iranerinnen gegründet, um sich gegenseitig Hilfe und Unterstützung bei Alltagsproblemen zu geben. Heute ist der Verein eine über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Einrichtung mit einem breiten Beratungs-, Bildungs- und Kulturangebot. Unser Team ist mittlerweile auch sehr interkulturell und wir sprechen in über 20 Sprachen. Ein Teil von KAGA ist oder ein Bereich ist das Flüchtlingsbüro, welches ein übergreifendes Beratungsangebot stellt, das kostenlos, vertraulich und mehrsprachig ist und eben in relevanten Themen eben berät, also im Bereich Aufenthalts-, Integrations- und Sozialberatung. Unabhängig vom Weg ihrer Zuwanderung benötigen alle Migrantengruppen Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Orientierung und Integration. Genau, und deshalb decken wir eben diese ganze Bandbreite ab. So, nun aber zur heutigen Ausstellung. Fluchtlinien zeigt Porträts von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat verlassen mussten und nun in Hannover oder der Region leben oder vielleicht bis vor kurzem gelebt haben, weil sie schon wieder ihren Wohnort wechseln mussten. In persönlichen Texten berichten die Porträtierten von den Gründen ihrer Flucht, von dem Weg nach Europa sowie von ihrer Situation hier in Deutschland. In vielen Gesprächen erhielt Günter Lietzmann einen Einblick in mögliche Fluchtgründe und Gedanken der Porträtierten. Darunter befinden sich Familien, Schülerinnen sowie politische Aktivistinnen aus dem Sudan, Syrien oder dem Iran. Unter anderem begleitete Herr Lietzmann über eine längere Zeit Aktivisten des sudanesischen Protestcamps, das von 2014 bis 2016 am Weiße Kreuzplatz in Hannover stand und auf die Rechte von Geflüchteten aufmerksam machte. Herr Lietzmann möchte mit seiner Ausstellung auf aktuelle Missstände in der europäischen Asylpolitik aufmerksam machen und die Perspektive von Menschen, die fliehen mussten, in den Mittelpunkt rücken. Immer noch sterben täglich Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer und leben unter menschenunwürdigen Bedingungen in den jeweiligen Aufnahmeländern. Zudem werden hier in Deutschland die Asylgesetze und damit die Lebensbedingungen von Geflüchteten verschärft. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nehmen immer weiter zu. Mit der Ausstellung wollen wir das Thema Flucht nicht aus westlicher Sicht beleuchten, sondern die Menschen durch ihre Erzählungen aus ihrer eigenen Perspektive berichten lassen. Daneben existieren natürlich noch viele differente Perspektiven und Fluchtbiografien. Es ist sozusagen nur ein Ausschnitt. Die Fotografien möchten dazu einladen, auf vielschichtige Weise miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auch anregen, sich auch gemeinsam zu engagieren. Parallel zu dieser Ausstellung in diesem Raum stellen wir noch eine Reihe von Reisefotografien im Kaga-Café aus, ebenfalls von Herrn Lietzmann. Und diese kann man auch käuflich bei uns oder bei Herrn Lietzmann erwerben. Und deren Erlös geht zu 100% an Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen. Genau. Ja. Nun werden erstmal meine Kollegin Irma Kamali sowie Mornad Al-Bashi und Fahad Selo, den Sie hier auf dem Foto sehen können. Genau, die Texte, also drei ausgewählte Texte aus dieser Ausstellung auf Deutsch und Arabisch vorlesen, sowie den Text von Fahad Selo auch noch auf Kurdisch. Ja.
Hallo, mein Name ist Fahad Selo. Ich würde zuerst unsere Geschichte auf meiner Muttersprache, also jesidische Sprache, erzählen. Die erste Schicht würde ich gleich also sagen. So, wir sind Jesiden, wir kommen aus dem Irak und waren wir in einem kleinen Dorf neben unserer Stadt gewohnt. Als wir dort gewesen und dort Terroristen, die nennt man ISIS, zu uns gekommen, dann mussten wir also unseren Glauben, unsere Religion wechseln und auch, ich habe alles auf Deutsch gesagt, es tut mir leid. Ja, und Muslime zu werden. Wir haben immer im Krieg gelebt.
نحن يزيديون من العراق مسكننا قرية صغيرة بالقرب من مدينة شنغال كيزيديين فإننا كنا مهددين على الدوام جدا كنا نجبر أن نتخلى عن معتقدنا وديننا ونصير مسلمين عشنا دائما في الحرب.
Ja, am 3. August 2014 hat der IS die Stadt Shingal vollgekommen zerstört. Tausende Menschen werden umgebracht, Frauen und Mädchen verfolgt. Häuser dem Erdboden gleich gemacht. Zunächst haben wir uns im Gebirg im Gebirge versteckt, ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Decke vor die Nacht. Wir waren tausende Mädchen oder mehr auf der Flucht.
في الثالث من أغسطس سنة 2014 دمر تنظيم داعش الإرهابي مدينة شنغال على ذكرة أبيها قتل آلاف من الناس الفتيات والنساء اغتصبن وسويت البيوت بالأرض. في البداية أخفينا أنفسنا في الجبال بلا ماء بلا غذاء بلا بطانيات للنوم كنا آلاف من الناس وأكثر ونفرنا بجنودنا.
Manche Erwachsene trugen zwei Kinder, andere ihre Eltern, andere ihre alten Eltern. Viele Männer haben gesagt, wenn ich umgebracht werde, ist das nicht das Schlimmste. Aber unsere Frauen und unsere Mädchen sollen nicht überfallen und angegriffen werden. Aus dem Gebirge sind wir nach Syrien geflüchtet, von dort zurück nach Kurdistan. Und dort war schnell klar, dass wir nicht bleiben konnten. Also sind wir in die Türkei geflüchtet, immer zu Fuß. In einem Camp in der Türkei blieben wir ein Jahr und 7 Monate. Unsere Tochter wurde dort geboren.
بعض البالغين كانوا يحملون على أكتافهم طفلين وآخرون كانوا يحملون والدين. الكثيرون من الرجال كانوا يقولون إن تم قتلي فهذا ليس الأسوأ، لكن فتياتنا ونساءنا يجب أن لا يهجم عليهم وتنتهك أعراضهن. هربنا من الجبال إلى سوريا ومن هناك عدنا إلى كردستان، وتوضح لنا بشكل سريع أننا لن نستطيع هناك البقاء، لهذا فررنا إلى تركيا دائما على الأقدام. من أحد الملاجئ لقينا سنة وسبعة أشهر ابنتنا ولدت هناك.
Im Lager gab es erzählt und auch zu essen, aber es gab keine Perspektive, also Zukunft, dass wir im Camp durften nur einmal in der Woche verlassen, um im nächsten Dorf etwas zu einkaufen.
كان بإمكاننا أن نغادر الكامب مرة واحدة في الأسبوع لكي نشتري شيئاً من القرية القريبة.
Also haben wir uns auf den Lagerweg nach Deutschland gemacht. Unser Ziel war, den ewig währenden Krieg endlich hinter uns zu lassen und alles Jesiden frei und in Frieden zu leben. Der Weg war sehr lang, er führte uns durch viele Länder, meistens zu Fuß. Seit dem Herbst 2015 sind wir in Deutschland. Unsere Gedenken sind oft bei den Menschen, die wir zurücklassen müssen. Im Mai 2016 wurde unser Sohn geboren. Seit einigen Monaten bewohnen wir ein kleines Häuschen. Und ich habe selber hier in Deutschland eine Ausbildung als Rettungssanitäter begonnen. Wir lernen sehr gerne Deutsch. Unser Asylverfahren läuft noch dreimal. Haben wir also Interview in Friedland gemacht. Und wir hoffen sehr, dass es bald Klarheit und Stadt bildet in unserem Leben gibt.
الطريق كان طويلا جدا. أخذنا إلى بلدان عديدة غالبا على الأقدام، ومنذ خريف عام 2015 نحن في ألمانيا دائما نفكر في الناس الذين أجبرنا أن نتركهم وراءنا. في شهر مايو 2016 ولد ابننا. منذ عدة شهور نعيش في بيت صغير. بدأت تعليما مهنيا كمسعف طبي. إننا نتعلم الألمانية بكل سرور. قضية لجوءنا لا زالت تجري. ثلاثة مرات ذهبنا إلى فريلانس لأجل مقابلة. إننا كلنا أمل أن يحل الوضوح والاستقرار قريبا في حياتنا.
Und danke euch alles, dass ihr unserer Geschichte zugehört haben.
Ja, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Nun werden meine Kollegin Irmak Kamali und Mohanat Albashi den Text der sudanesischen Frau, die dort hinten porträtiert ist, neben ihrer Tochter vortragen.
Ich wurde 1974 in Bahri nahe Khartoum geboren und bin in einer traditionellen sudanesischen Familie aufgewachsen. Ich habe in Khartoum die Oberschule besucht und meinen Mann geheiratet, der auf dem Flughafen in der Hauptstadt arbeitete. 2013 habe ich den Sudan mit meinem Mann und mit meinen vier Kindern verlassen. Zum einen, weil mein Mann aus politischen Gründen Probleme auf seiner Arbeit bekam, und zum anderen, weil ich meine Töchter vor einem Schicksal bewahren wollte, das ich mich mit 8 Jahren selbst erlitten habe, der Genitalverstümmelung. Ich bin damals von meinen Eltern in ein Haus gebracht worden, in dem die Beschneidung vorgenommen wurde. Mit Schrecken erinnere ich mich an dieses Erlebnis und ich leide noch immer unter Schmerzen. Meine Kinder habe ich aufgrund der Genitalverstümmelung alle mit Kaiserschnitt bekommen.
ولدت سنة 1974 في البحر بالقرب من الخرطوم وكبرت في عائلة سودانية تقليدية. ذهبت في الخرطوم إلى المدرسة الثانوية، تزوجت برجل الذي كان يعمل في مطار العاصمة. في سنة 2013 غادرت أنا وزوجي وأطفالي 4 السودان، لأن زوجي أتته المشاكل بسبب من الأمور السياسية، وكذلك لأنني أحببت أن أقي بناتي من مصير أنا نفسي صرت ضحيته حين كنت في سن 8 أعوام، الختان. آنذاك أخذت من قبل والدي إلى أحد البيوت وهناك تم الختان. أتذكر بهلع هذا الحدث، ولا زلت حتى الآن أعاني من الآلام، ولأنني تم ختاني فإنني ولدت أطفالي كلهم عن طريق العملية القيصرية.
Wir konnten per Flugzeug nach Italien ausreisen, da mein Mann durch seine Arbeit Beziehung hatte und uns ein Visum besorgen konnte. Von Rom aus fuhren wir weiter in die Niederlande, weil die Lebensbedingungen für Asylbewerber in Italien sehr schlecht sind. Die meisten leben auf der Straße. Von Holland sollten wir jedoch nach Italien zurückgeschickt werden. Daraufhin suchten wir in Deutschland Zuflucht und eine sichere Zukunftsperspektive. Wir wurden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Braunschweig in den Landkreis Wedemark geschickt, wo uns eine Unterkunft am Ortsausgang von Nebenborn vermittelt wurde.
استطعنا أن نسافر بالطائرة إلى إيطاليا، حيث أن زوجي عن طريق عمله كانت له علاقات، واستطاع أن يحصل لنا على تأشيرة من روما. تابعنا سفرنا إلى هولندا، لأن ظروف الحياة اللاجئين في إيطاليا سيئة للغاية. أغلب اللاجئين يعيشون على الشوارع في الشوارع، لكن في هولندا أرادوا أن يعيدوننا إلى إيطاليا. لذلك بحثنا عن ملجأ في ألمانيا وفرصة للمستقبل لأجلنا. تم إرسالنا من قبل دائرة الهجرة واللاجئين في برونشفايك إلى منطقة فيدمارك، حيث أعطينا مكانا للسكن في نقطة الخروج من نيهمبور.
Meine Tochter Omnia, 8 Jahre, geht in 9 Kilometer entfernten Brelingen in die Schule, ab September in die 3. Klasse. Die 6-jährige Lojan kommt jetzt ebenfalls in Brelingen in die Schule. Aber der 5-jährige Mohammed muss in einen anderen Ort, Abensen, in den Kindergarten gebracht werden. Die kleine Rita kommt demnächst auch in den Kindergarten. Täglich sind mein Mann und ich mehrere Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um unsere Kinder in die Schule oder in den Kindergarten zu bringen, beziehungsweise dort wieder abzuholen. Ein Deutschkurs kann daher nur eine oder einer von uns besuchen. Im Moment lerne ich 2-mal die Woche in Mellendorf in der Volkshochschule Deutsch.
ابنتي أمنية 8 سنوات تذهب إلى بريلينغن التي تبعد مسافة 9 كيلومترات إلى المدرسة ابتداء من شهر سبتمبر في الصف الثالث. أما لوجين ذات 6 سنوات فهي أيضا ستذهب إلى بريلينغن إلى المدرسة، لكن محمد البالغ من العمر 5 سنوات فيجب أن يأخذ إلى الروضة في مكان آخر يسمى ابن زين. أما ريتاغ الصغيرة فقريبا هي أيضا تدخل الروضة. يوميا أنا وزوجي ولعدة ساعات نكون في وسائط النقل العامة في الذهاب والإياب لكي نأخذ أولادنا إلى المدرسة أو الروضة وبالعكس. لهذا فإن الذهاب إلى دورة اللغة الألمانية تقتصر على واحد منا. حاليا أتعلم أسبوعيا مرتين في ميدلندورف في فورسهوخ شولة اللغة الألمانية.
Vor einigen Wochen bekamen wir die Nachricht, dass uns keine Abschiebung nach Italien mehr droht. Ob wir in Deutschland aber als Flüchtlinge oder Asylberechtigte anerkannt werden, wissen wir nicht. Demnächst haben wir eine Anhörung beim BAMF.
قبل عدة أسابيع أتانا خبر أنه لم يعد هناك تهديد علينا أن يتم إبعادنا إلى إيطاليا، لكن مسألة إن كان سيتم الاعتراف بنا في ألمانيا كفارين أو لاجئين، فهذا ما لا نعرفه. قريبا هناك موعد لدى دائرة الهجرة واللاجئين ليتم الاستماع إلى أقوالنا.
Ich verstehe mich auch als Aktivistin des Protestcamps in Hannover, obwohl ich aufgrund meiner familiären Verpflichtung nur selten dort sein kann. Das ist die Situation der meisten sudanesischen Flüchtlingsfamilien in Niedersachsen, die weit ab von den Städten in kleinen Dörfern untergebracht sind.
أن أنظر إلى نفسي أيضاً كناشطة في مجموعة كامب الاحتجاج في هانوفر، بالرغم أنني لا أستطيع إلا نادراً أن أكون هناك بسبب الواجبات العائلية. هذا هو وضع غالبية عائلات اللاجئين السودانيين في نيدرزاكسن الذي تم إسكانهم بعيداً عن المدن في قرى صغيرة.
der weibliche Genitalverstümmelung schaffen und eine Kampagne gegen FGM starten möchte. Das ist keine landesübliche Tradition, wie der Diktator Omar al-Bashir die Untätigkeit des sudanesischen Staates zu rechtfertigen versucht, sondern grausame Folter an Mädchen und Frauen. In meinen Augen ein Verbrechen.
مع نساء أخريات أسسنا مجموعة مهمتها هي التنوير بخصوص هذا العمل المهين للإنسان الذي يطلق عليه اسم ختان النساء، ونود أن نقوم بحملة ضده. إن الختان هذا ليس عادة وتقليدا عاديا في السودان، كما يود أن يبرر الدكتاتور عمر البشير إهمال الدولة السودانية فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، بل الختان هو تعذيب الفتيات والنساء وفي نظري جريمة لا تغتفر.
Vielen Dank. Nun wird noch der Text von Bashar Abdulrahman vorgetragen, der dann im Anschluss noch selbst etwas zu seiner aktuellen Situation und seinem politischen Engagement sagen wird.
Ich bin am 15.01.1987 in Sudan geboren, im Dorf Hamia in Darfur. Meine Eltern waren Bauern. Mein Vater ist 2007 gestorben. 11 Jahre habe ich die Schule besucht in Kass und 2006 an der Universität von Khartoum begonnen, Geografie zu studieren. Ich wollte Lehrer werden.
ولدت في 15 الشهر الأول 1987 في السودان في قرية حامية في دافور. والدي كان فلاحين. أبي توفي سنة 2007. لمدة 10 سنة ذهبت إلى المدرسة في كاس. وبدأت الدراسة سنة 2006 في جامعة الخرطوم قسم الجغرافيا. كنت أحب أن أصبح معلما.
Als Vertreter des Studentenvereins aus Darfur nahm ich an Protesten gegen die Regierung von Omar al-Bashir teil und wurde im Mai 2008 inhaftiert. Ich war 5 Jahre im Gefängnis und wurde auch gefoltert.
كممثل لمنظمة الطلاب شاركت في الاحتجاجات ضد حكومة عمر بشير واعتقلت سنة 2008. كنت لمدة 5 سنوات في السجن وتم تعذيبي.
2013 fuhr ich durch die Wüste nach Libyen. Nach Darfur konnte ich nicht zurück. Dort war Krieg. Meine Schwester und Mutter leben in einem Flüchtlingscamp in Tschad. In Libyen blieb ich 3 Monate. Zunächst in Benghazi, dann in Tripolis. Die Situation für Sudanesen war sehr schlecht. Deswegen bin ich mit 100 weiteren Personen aus Eritrea und dem Sudan, darunter etwa 30 Frauen und 4 Kinder, in einem Boot übers Mittelmeer nach Italien gefahren. Von Sizilien ging es weiter nach Rom, von dort nach einer Woche mit dem Zug nach Paris. In Frankreich habe ich 26 Tage verbracht und habe unter Brücken geschlafen. Es war Herbst und oft schon kalt.
سنة 2013 سافرت عبر الصحراء إلى ليبيا. لم أستطع العودة إلى دارفور. هناك كانت الحرب. أختي وأمي تعيشان في مخيم اللاجئين في تشاد. في ليبيا بقيت 3 أشهر، أولا في بنغازي ثم في طرابلس. الوضع للسودانيين هناك كان بائسا، لذلك فإنني برفقة 100 من الأشخاص الآخرين من أرتريا والسودان، و30 منهم كانوا من النساء مع 4 أطفال. أبحرنا في قارب عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا، ومن صقلية تابعنا مسيرنا نحو روما، ومن هناك بعد أسبوع بالقطار سافرنا إلى باريس. في فرنسا أمضيت 26 يوما ونمت تحت الجسور. كان الفصل خريفا والجو باردا في الغالب.
Eigentlich wollte ich dann mit dem Bus weiter nach Norwegen, aber in Dortmund traf ich die Polizei. Dort musste ich 15 Tage bleiben. Anschließend kam ich nach Braunschweig und war dann einen Monat im Erstaufnahmelager in Ramstedt.
كنت أود أن أتابع المسير بالباص من هناك إلى النرويج، لكن في دورتموند وجدني البوليس. هناك كان يجب علي أن أبقى 15 يوما. بعدها أتيت إلى برونشفايك وأمضيت في المخيم الاحتواء الأول شهرا في مدينة برامشا.
Im Februar 2014 wurde mir eine Unterkunft in Weetzen-Ronnenberg zugewiesen. Ich habe seitdem mehrere Sprachkurse absolviert.
في فبراير 2014 حصلت على مكان السكر في فيرتزنبرغ. منذ ذلك الوقت أنهيت عدة دورات للغة الألمانية وحصلت على شهادة B1.
Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Bashar und ich komme aus dem Sudan. Wie gesagt, also will ich nicht wieder das erzählen. Ich bin Politikaktivist hier in Deutschland gegen Sudan-Regierung und Al-Bashir-Regierung, exactly an Deutschland-Regierung, die mit Al-Bashir kooperiert immer und unsere Land zerstört. Also Sudan-Situation jetzt, heutiger Tage, ist richtig schwierig für die Leute. Also vor einer Woche ist das die lange Schlange, Autoschlange in Tankstelle ist, war im Sudan, also in 2018, also vor einer Woche das, weil wirtschaftliche Situation ist Katastrophe gewesen. Unsere Regierung hat alles, was wir haben, im Krieg benutzt. Also wir haben gar nichts mehr für die Leute beten, also keine Öl, kein was, also die Leute hilft zum Leben und so. Und die haben im Jemenkrieg auch Soldaten verkauft vor Saudi-Arabien, dort die Leute zu töten auch. Also unser Land ist richtig in Katastrophe und internationale veröffentlicht, die haben kein Interesse, dass irgendwas in Sudan passiert, vor die Leute zeigen oder sagen. Also. Und sie wissen schon, dass in Darfur Krieg läuft seit 2003. Mehr als 300.000 oder 400.000 Leute umgebracht werden, also von der Regierung und ethnische Militia Mobilisierung. Arabische Militia mobilisieren, also die mobilisieren arabische Militia gegen afrikanische Ursprung in Darfur von Stamm, Zakawa, Tama, Masalit und vor und so weiter. Und die Aktivistenverfolgung und Journalisten und so alles. Also keiner kann seinen Mund aufmachen im Sudan gegen Regierung. Alles, was die haben dort nur verhaftet und hängt. Also. Sagst du irgendwas und dann stirbst du sofort. Das ist unsere Situation in Sudan vor 1989 bis heute. Die haben die Hauptstadt von Khartoum angegriffen in 2008 im Mai und die Regierung hatte nach diesem Angriff, also die haben angegriffen und wieder zurückgezogen und die Regierung hat die Leute aus davor dort leben, die haben richtig verfolgt. Einer war ich und alle Studenten, also Studentinnen und alle Leute, die haben verfolgt und tausende Leute getötet in Geheimdiensthäuser und Gefängnis. Also deshalb haben wir hier diese Veranstaltung gemacht und haben wir unsere Probleme mit also Video und Bilder von unserer Opfer gezeigt und für manche Leute das erzählt. Was ist wichtig auch, dass hier in Deutschland viele Leute wissen das genau nicht, wer ist kämpft gegen wer und wer ist Opfer und wer ist nicht Opfer. Das sind die großen Probleme hier in Deutschland vor der Bevölkerung. Also, wir sagen, dass es gab so seit 2003 Rebellengruppe hier in Darfur, kämpfen gegen Sudan-Regierung. Because of marginalization, we have no enough resource to live in our region. And the small resource that we have, the government take it to use it in militia or in army to kill our people. As you see, they are separate the South Sudan in 2011-12. And it was also a big disaster for our brothers and sisters and families in South Sudan also. They cannot live their life normally like people until now because of this systematic system from the government of Khartoum. And that is a very big problem for us. They try to make official election from time to time to legalize their government in Khartoum. They made that in 2010, and now they make it also in 2016, and now try to make it in 2020, and they want to elect al-Bashir also for 30 years, so 30 Jahre Regierung. Bevor ich geboren bin, also er ist Regierung, und oder nach 2 Jahren, als ich geboren bin, und er ist immer noch Regierung und will nicht das Land verlassen. They have also destroyed the economic situation. That now, before they jump in government, the dollar or euro with compared with our pound is like 2 euro is equal 2 Sudanese pound, but now it is 42 pound. So it is very, very difficult. It is just for in 20 years that the 2 euro is jumping to 40 euro. It is very, very difficult situation. And I wish you can ask the people, Sudanese people, or searching about the situation of Sudan, because maybe you hear it is a new problem for one Sudanese meeting. Sudanese girl, they force her to marry with a man, and she refused that, and she escaped from his family's house, and they bring it and force it, and now he killed the man, and now she facing accusation because of this. There is a lot of complicated problem in Sudan, and we have no media power to express that for the people, who they must know this problem. And the European countries, they know the problem of Sudan, but they have, a lot of them, they have interest. Like Britain, Großbritannia, Frankreich, Germany, USA, they have interest in Sudan, and they have a lot. So this is an important resource in Sudan. Everyone want to get for himself. Because of this, they are saying, let the war continue and let the Bashir continue, because he give us everything what we want. So I hope you can searching for the information or information about the Sudan, and show to your groups and the activists to know more about the Sudan. And if you have any question, we are here in Hannover every time, and so a lot of activists know us, and we can share with you any kind of information you need. And thank you.
Ja, vielen Dank, Bashar, für deine interessante Schilderung. Du hast ja schon gerade ein bisschen gesagt, wie man euch vielleicht unterstützen kann. Aber wie kann man euch denn noch konkret unterstützen, wenn jetzt hier auch Menschen vielleicht anwesend sind oder andere Aktivisten aus Hannover? Oder wie kann man euch kontaktieren oder sich vernetzen?
Können Sie in Internetseite suchen, www.jimsudan.com or.gmail.com by Umbaya also you can get information, our contact, and by Flüchtlingsrat or from Karka also. So all of them, they have our contact, or maybe can I write my email address or our group's email address, you can get the information from there also.
Ja, und natürlich laden wir dich oder und ja, die anderen Aktivistinnen auch immer herzlich dazu ein, zum Bündnis zum Tag der Menschenrechte in Hannover zu kommen, dass wir uns noch besser vernetzen können. Ich möchte auch noch mal Mornat, Irmak und Fahad für die Lesung danken. Das war wirklich sehr eindringlich vorgetragen. Zudem möchte ich an dieser Stelle nochmal der Stadt Hannover danken, die das Kulturprogramm vom KAGA auch unterstützt, sowie natürlich Günter Lietzmann, der nun selbst etwas zu seinen Arbeiten und der Situation auf dem Mittelmeer sagen wird.
Ja, zunächst vielen Dank an KAGA für die Einladung. Hossein Agipur ist ja hier, der hat den Kontakt zustande gebracht. Vielen Dank nochmal dafür und vielen Dank für die Arbeit gestern. Ich durfte ja assistieren beim Aufhängen der Fotos. Ich werde ganz kurz nur etwas zum Entstehen der Ausstellung sagen, weil das die Geschichte mit dem Mittelmeer mir näher auf den Nägeln brennt. Vor 2 Jahren hat Axel Kleinecke, ist auch hier, der hatte überhaupt die Idee und sagte, es gibt da ein Flüchtlingscamp, ich wusste nicht genau, was das ist. Möchtest du den nicht mal porträtieren oder fotografieren? Das habe ich zunächst abgelehnt, weil ich da überhaupt keinen kannte, gar keinen Bezug hatte. Ich verkürze das jetzt mal. Dann hat mich Mechthild Dortmund, genau wie Axel Kleinecke, arbeitete Mechthild Dortmund für Radio Flora. Mechthild ist leider im letzten Jahr verstorben. Und Mechthild hat mich dann ins Boot geholt. Also sie hat einfach gebeten, mich um einige der Flüchtlinge insofern zu kümmern. Die brauchten einfach jemanden, der sie nach Celle und Winsen und Wietze fährt, sie bei den Ämtern begleitet. Das habe ich dann ein halbes Jahr gemacht. Das hat dazu geführt, dass ich dann mit einem der Flüchtlinge auch zusammengelebt habe, etwas über ein Jahr. Und dadurch ihn jetzt schon mal bestätigen kann, das, was Sie hier lesen und texten, ist keineswegs übertrieben, sondern das ist zum Teil eher geschönt. Den größten Teil der Texte hat Mechthild Dortmund verfasst, nicht ich. Es war auch ihre Idee zu den Fotos. Sie sagte dann, lass uns ein Projekt daraus machen. Zu den Fotos, die Texte. Sie kannte die meisten der Flüchtlinge, hat die erzählen lassen und hat die Texte mehr oder weniger redigiert. Einige Texte, und zwar von den Flüchtlingen aus der Wedemark, hat Almut Blank, sie ist hier heute, verfasst. Und 3, 4 Texte habe ich später dann auch verfasst. Dann, dadurch habe ich so ein bisschen auch mitbekommen, was ist überhaupt gemeint mit dem Protestcamp. Und da haben wir eben ja schon die ersten Ausführungen gehört, deswegen muss ich das nicht alles wiederholen. Aber gegen diesen Omar al-Bashir, Präsident vom Nordsudan, liegt ein internationaler Haftbefehl vom Internationalen Gerichtshof Den Haag vor, wegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Mit dem Mann macht die Bundesregierung Geschäfte. Also sie schickt dem Geld, um die Grenzen zu sichern, damit die Flüchtlinge nicht herkommen. Das ist aber nur ein Aspekt. Und ganz richtig ist ja schon gesagt worden, das Interesse, das die deutsche Wirtschaft nach wie vor da hat. Und ich finde, das ist ein Skandal, dass völlig übersehen wird, was mit diesem Mann ist, dass der eigentlich in Knast gehört. Dann der zweite Punkt, der auch zu dem Gesichtspunkt Protest gehörte, muss ich ehrlich gestehen, den habe ich dort erst gelernt. Nämlich, es ging den Flüchtlingen auch darum, an einen Flüchtling, nämlich Amir Agib, zu gedenken. Der ist 1999 an Bord einer Lufthansa-Maschine von 3 Bundesbeamten zu Tode gebracht worden. Und die Bitte der Aktivisten im Camp war eigentlich, dass man in irgendeiner Form das würdigt. Die wollten nicht, dass ein Denkmal gebaut wird, aber dass man in irgendeiner Form sagt, jawohl, das tut uns leid, die haben das nicht absichtlich gemacht, aber das hätte nicht sein dürfen. Und vielleicht hätte eine offizielle Entschuldigung gereicht, das weiß ich jetzt nicht. Ich lasse mal die Geschichte mit dem Camp weg, aber dass die Schließung des Camps, also schäbig und wirklich eine Katastrophe war. Das Camp ist von AHA-Leuten mit Hilfe der Polizei zusammengerissen worden, während im Pavillon darüber verhandelt worden ist mit den Verantwortlichen, wie es mit dem Camp weitergehen kann. Also das wird ja auch gerne vergessen. Diese Ausstellung hier, wir haben hier nur einen Teil, ein Drittel etwa haben wir hier nicht untergebracht. Es ist die 15. Station. Also wir haben damals die Ausstellung geöffnet im Hannoverschen Pavillon. Das war auch Mechtels Idee. Und ich habe dann am nächsten Tag, war ein Journalist von der Hannoverschen Presse, den habe ich gebeten, in seinen Artikel doch, wenn er das kann, einzuschmuggeln, dass ich das schön fände, wenn diese Ausstellung wandert. Die ist halt ja gewandert, deswegen die 15. Station. Sie war in der Medizinischen Hochschule bei Verdi, in mehreren Schulen. Und Sie werden an dem Sprachgebrauch und wahrscheinlich auch an meinem Sprachgebrauch feststellen, ich bin dahin gegangen damals und wollte ein sogenanntes niedrigschwelliges Angebot machen. Im Klartext, ich wollte auch die Menschen erreichen, die eine eher ablehnende Haltung haben oder ein Desinteresse. Das hat sich bewährt bei einer der Einrichtungen, bei denen die Ausstellung dann eine ganze Weile hing. Die haben mich zu einer Diskussion eingeladen. Das sind Menschen, die zum Altenpflegern ausgebildet werden sollten, also nicht Jugendliche, zum Teil Ältere, die aus einem anderen Beruf gekommen sind. Und da habe ich das mal so erlebt, wie das ist, wenn man Gegenwind kriegt, die das völlig übertrieben fanden, was hier veranstaltet wird mit den Flüchtlingen, die völlig falsche Vorstellungen hatten. Die haben da Geldsummen genannt. Und wenn man dann fragt, woher sie das wissen, das konnte nie jemand belegen. Aber da habe ich gemerkt, dass es auch die andere Seite gibt. Und mein Ziel war und ist, auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich werde keinen von denen überzeugt haben, aber immerhin haben sie erstmal zugehört. So, jetzt machen wir einen Sprung. Das ist ja schon berichtet worden und in einigen Texten haben Sie gesehen, also natürlich ist keiner ohne schwerwiegende Folgen hat diese Flucht überstanden. Aber sie haben alle überlebt, mehr oder weniger. Und bis heute sterben fast täglich Kinder, Frauen und Männer im Mittelmeer. Sie sterben seit 2001 und sie sterben ausschließlich, also ich bringe das jetzt nicht durcheinander mit Fluchtursachen, dass man das nicht monokausal erklären kann, ist mir klar. Aber dass sie auf Schlauchboote gehen, dass sie völlig hochseeuntaugliche Boote benutzen müssen, liegt ausschließlich daran, dass wir, die EU 2001, es gibt eine Richtlinie, EU 51 ist das, EG 51, dort ist den Fluggesellschaften und den Schifffahrtslinien bei Strafe verboten worden, Menschen an Bord zu nehmen, die kein gültiges Einreisevisum haben. Bis 2001 konnte jeder Mensch, ob er sich als Flüchtling verstanden hat oder was auch immer, an jeden Ort der Erde in eine Maschine steigen und nach Amsterdam oder Oslo oder London oder München fliegen und dort bei der Kontrolle sagen, ich habe kein Visum, ich bitte um Asyl. Und dann ist genau der Prozess angelaufen, der auch heute anläuft, wenn er denn lebend bei uns ankommt. Und das kann nicht sein und darf nicht sein, dass täglich Menschen ertrinken, ausschließlich, weil wir damals gedacht haben, nö, in der Form wollen wir das nicht mehr. Ich meine damit nicht, dass jeder Flüchtling in jedem Fall auch Asyl bekommen muss, das ist eine andere Debatte. Aber man muss ihm erstmal Gelegenheit geben, lebend hierher zu kommen und zu begründen, warum er meint, sein Land verlassen zu müssen. Ich möchte Sie bitten, ach so, es hat eine Fluglinie, entweder hat sie das bewusst gemacht oder haben geschlafen, die ist nie genannt worden, ich vermute mal, es war Egypt Air. Die haben also jemanden dann nach Frankfurt gebracht, der ist sofort verhaftet worden. Egypt Air musste, wenn es denn Egypt Air war, eine Strafe zahlen, die Unterbringung, die Gefängniskosten und mussten ihn zurücktransportieren. Und diese EU-Richtlinie sieht vor, dass im Wiederholungsfalle pro Passagier eine 500.000 Euro Strafe gezahlt werden muss. Jetzt gibt es Strafrechtler oder Verfassungsrechtler, die sagen, dieses Ding verstößt eigentlich gegen unser Asylrecht. Es müsste sich eigentlich mal eine Fluglinie trauen und dagegen gerichtlich vorzugehen. Das traut sich aber keiner. Meine Bitte an Sie, schreiben Sie an Ihre Bundestagsabgeordneten. Ich weiß, dass das eine EU-Sache ist, aber der Bundestag hat ja doch einen gewissen Einfluss auf die EU. Und die Europaabgeordneten, fordern Sie, dass diese Richtlinie zurückgenommen wird. Und nicht abspeisen lassen mit vorgestanzten Erklärungen, sondern da muss man dann mal langen Atem besitzen und mehrfach nachhaken. Die zweite Geschichte, ich unterstütze seit einigen Jahren Ärzte ohne Grenzen, ist vorhin auch schon gesagt worden, und Sea-Watch. Es gibt eine ganze Reihe Einrichtungen, die dort eine großartige Arbeit leisten im Mittelmeer. Ich unterstütze die beiden deswegen, weil beide fordern, dass diese Richtlinie zurückgenommen wird. Die möchten sich also, was diese Arbeit betrifft, überflüssig machen. Ärzte ohne Grenzen haben im Moment 5 Rettungsboote im Mittelmeer, 4 vor der libyschen Küste, eine in der Ägäis. Und Sea-Watch, das ist ja ein relativ kleiner Berliner Verein, haben ein mittlerweile etwas größeres, hochseetaugliches Schiff ebenfalls vor der libyschen Küste. Und jetzt komme ich zum Werbeblock. Ich habe ja nebenan Fotos hängen, die nichts mit Vertreibung und Flucht zu tun haben, sondern ich habe eine Zeit mal in Asien gelebt, bin viel in Asien und Nordafrika gereist. Die Fotos verkaufe ich und der Erlös geht 1:1 je Ärzte ohne Grenzen und an Sea-Watch. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.
Bevor jetzt gleich Sigmar Walbrecht von der Gruppe Solinet Hannover etwas über seine Arbeit oder beziehungsweise die Arbeit der Gruppe und wie man sich engagieren kann, erzählen wird, möchte ich auch noch mal kurz Abdulrahman Afif danken, der unsere Texte immer ins Arabische übersetzt und heute Abend eben auch die vorgetragenen Texte, sowie natürlich meiner Kollegin Laura Heder und Minu Vogt, unsere Praktikantin, die uns auch unterstützt hat bei dieser Ausstellung, bei der Hängung und so weiter. Außerdem, bevor ich es vergesse, wir haben auf dem Infotisch verschiedene Infomaterialien ausgelegt, sowohl vom Flüchtlingsbüro als auch Sigmar Walbrecht vom Flüchtlingsrat und auch eine Liste für ein Newsletter von Kaga für die Veranstaltung hier. Also können Sie sich gerne eintragen. Dann bitte, Sigmar.
Ja, hallo, schönen guten Abend und ja, danke, dass ich die Gelegenheit habe, hier die Gruppe Solinet und die Arbeit, die sie machen will, vorzustellen. Eigentlich hätte ich hier mit Musa stehen sollen, der auch aus dem Sudan kommt, auch Aktivist beim Camp, auf dem Camp vom Weiße Kreuzplatz war. Der musste jetzt leider weg, sonst hätte er sicherlich auch nochmal gut darstellen können, was wir machen, weil er eben auch in dieser Gruppe Solinet mitwirkt. Die Gruppe ist ja eine überschaubare Gruppe, die sich 2 Schwerpunkte als Arbeit gesetzt hat. Zum einen an diesem Konzept mitzuwirken, Network Solidarity City. Da liegen Flyer auf dem Tisch, leider haben wir nur noch auf Englisch welche über. Die Idee dahinter ist, dass es in mehreren Städten oder auch Dörfern, wenn es möglich ist, aber eigentlich sind es in der Regel Städte, die die Möglichkeit bieten, eine Struktur entsteht von Organisationen, von Gruppen, die es ermöglichen, Menschen das Leben ermöglichen, ohne auf ihre Aufenthaltssituation zu gucken. So. Das Vorbild sind Sanctuary Cities in Nordamerika, wo es eben die Möglichkeit gibt, dass Menschen dort leben, auch Bürgerrechte kriegen, ohne dass sie tatsächlich Aufenthaltserlaubnisse haben. Aber da gibt es dann sowas wie Citizenships und sowas. Das ist sicherlich für Deutschland nicht so ohne weiteres übertragbar, aber die Idee dahinter soll hier im Grunde auch weitergetragen werden, dass es ermöglicht wird, Menschen unabhängig von ihrer Aufenthaltssituation ein Leben in Deutschland zu ermöglichen. Das ist der eine Arbeitsschwerpunkt. Der andere ist, dass wir gerne zusammen mit Geflüchteten aktiv werden wollen, damit sie sich auch selber besser artikulieren können oder wir zusammen mit Aktivisten uns artikulieren können. In dem Zusammenhang gab es bisher schon vier Treffen mit Geflüchteten und Unterstützern und Unterstützerinnen, wo eben diskutiert wurde, was will man machen, in welche Richtung könnte das gehen. Ein nächstes Treffen wird sein am 27. Mai, 15 Uhr, also insbesondere Geflüchtete sind dazu eingeladen, daran teilzunehmen, mit dem Ziel wiederum eine Veranstaltung vorzubereiten, eine Informations- und Mobilisierungsveranstaltung zu Welcome United. Ich weiß nicht, manche mögen das kennen, da liegen so ein paar Kärtchen. So in der Form und als Plakate wird das bestimmt demnächst dem einen oder der anderen öfter auffallen und im Stadtbild vielleicht auch öfter dann erscheinen. Welcome United ist eine antirassistische Parade. Das gab es letztes Jahr das erste Mal in Berlin. Entstanden aus dem Netzwerk Welcome United, ein Netzwerk von Geflüchteten und Unterstützern, Unterstützerinnen, Ehrenamtlichen mit dem Ziel, letztlich diesem Rollback, den wir erfahren hier bezüglich Asyl- und Flüchtlingspolitik und dem zunehmenden Rassismus überhaupt etwas entgegenzusetzen. Es wird dieses Jahr wieder eine antirassistische Parade Welcome United geben am 29. September in Hamburg. Und unser Ziel ist es, in Hannover dafür zu mobilisieren, damit wir zusammen mit vielen Leuten hinfahren, damit wir auch sichtbar werden. Man kann verschiedene Themen dort anbringen in Form von Transparenten. Man kann sogar, wenn man die Kapazitäten hat, sowas wie einen Karnevalswagen, würde ich mal sagen, machen. Also letztes Jahr gab es da auch zig von Wagen, die verschiedene Themen aufgegriffen haben. Auch das wäre möglich. Wir wollen das erstmal vorbereiten am 27. Mai, um dann zu einer größeren Veranstaltung wahrscheinlich am 23. Juni einzuladen, wo wir dann auch nochmal groß über E-Mail-Verteiler und was es sonst noch für Wege gibt, einladen, damit wir das noch weiter bekannt machen und gucken, wer möchte denn mitfahren und wer hat Ideen für Aktivitäten dort, irgendwie den Protest sichtbar zu machen, damit wir gebündelt eben aus ganz Deutschland dann in Hamburg deutlich machen, das, was hier an Rechtsruck passiert, damit sind längst nicht alle einverstanden. Es gibt noch Flyer dazu, zu dieser Welcome United-Sache auf dem Tisch und ja die Einladung zu den Treffen der Geflüchteten und dann eben diese Flyer zum Konzept Network Solidarity Cities. Das war es, glaube ich, erstmal, was ich sagen wollte. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Sigmar, und vielen Dank Ihnen allen für Ihren langen Atem, Ihre Geduld. So viel geredet wird bei Ausstellungseröffnungen hier normalerweise nicht, aber ich denke, bei der Thematik ist das durchaus berechtigt. Genau. Und ich freue mich auch, dass es so viele Anregungen jetzt gab, wirklich aktiv zu werden. Ja, ich möchte Sie jetzt einladen, nochmal sich die Bilder anzuschauen, die weiteren Texte auch noch lesen zu können. Es wurden ja nur 3 der 15 Texte vorgelesen, ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren.